Und ich habe euch ein Mega-Thema mitgebracht. Und zwar heißt das Thema mehr. Wirst du gleich sehen, wenn die Sonja die Folie einblendet. Und zwar ist das ein EH-Mehr. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich mal meinen Musikgeschmack vor 10 Jahren mal rausgekramt und bin auf einen Liedtext gekommen, der hier links steht. Und da hat der Sänger diese folgenden Zeilen gesagt: Mehr Zeit, mehr Glück, mehr Liebe, kein Haus am See, sondern in einem Haus am Meer. Und das spiegelt nämlich unsere heutige Gesellschaft wider, dass wir von außen immer mehr, immer mehr, immer mehr und immer mehr haben. Mehr Tempo, mehr Einflüsse, mehr Input. Und daraus resultiert so ein Bild von außen eines Menschen, der vielleicht reich, gut gelaunt ist und was auch immer, aber innerlich eigentlich komplett kaputt ist und somit dieses Sprichwort außen hui und innen fui ganz gut dazu zutrifft. Und aber ein anderes Vorbild hierin möchte ich euch erstmal geben, und zwar ein König. Und zwar den König Salomo. Und da hat sich nämlich eine Königin aus Saba gedacht: Hey, ich habe so viel von König Salomo gehört, ich muss dahin. Und zwar hat sie gehört, dass er echt reich ist, echt krass drauf ist, und da hat sie gesagt, ich besuche ihn. Und wenn ihr wissen wollt, wo Saba ist, ich wusste es nämlich nicht, es ist im Jemen. Und nach Jerusalem sind es ca. 2200 Kilometer. Also ich weiß nicht, wie weit es nach Australien ist, bestimmt auch irgendwie so ein bisschen mehr. Okay, was ist denn 2200 Kilometer ungefähr entfernt? Moskau, okay, da kennt man vielleicht den Putin, der reich ist, aber hier hat sich die Königin von Saba gedacht, ich muss mir mal den Salomo mal anschauen. Und sie schreibt, und da ist geschrieben in 1. Könige 10, 7, ich habe es nicht geglaubt, bis ich hierher kam und es mit meinen eigenen Augen sah. Dabei wurde mir nicht einmal die Hälfte davon berichtet. Deine Weisheit und dein Reichtum sind weit größer, als man mir sagte. Und das ist ganz spannend, was die Königin von Saba hier sagt. Sie hat von ganz weit weg gesehen, hey, da ist ein König, der ist mächtig reich. Und als sie da war, hat sie auch gemerkt, hey, nicht nur außen ist er toll, sondern innerlich ist er auch sehr weise. Und ich denke, das repräsentiert jeden Menschen, dass wir ein Innen haben und irgendwo auch ein Außen haben. Und wenn ich euch frage, was ist wichtiger, das Innen oder das Außen? Na klar, das Innen natürlich. Und das denkt auch nämlich Gott, und er sagt zum Beispiel in 1. Samuel, der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. Er sieht in dich hinein, was in deinem Herzen ist. Und Jesus sagte auch oft zum Beispiel zu den Pharisäern, hey, ihr wascht euch, ihr seht von außen echt toll aus, ihr habt Schmuck und was auch immer, aber innerlich seid ihr getünchte Gräber. Und ich finde, König Salomo hat ja auch ganz viele Sprüche geschrieben, und ein Spruch ist zum Beispiel, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Das heißt, hey, pass auf, was hier drinne ist, denn das geht nach außen. Es beeinflusst dein ganzes Leben, was hier in diesem Innen stattfindet. Aber wer steht denn morgens auf und sagt, Ladina, stehst du morgens auf und sagst, hey, ich möchte heute ein oberflächlicher Mensch sein? Nee, oder? Du sagst, hey, ich bin voll krass drauf innen und ich möchte auch aus dem Innen nach außen leben. Aber oft in diesem Alltag, in diesem Meer, entgleitet uns dieses Innen. Weil so viele Einflüsse von außen auf uns reinprasseln, sehen wir vielleicht dieses Innen nicht, was wir im Herzen tragen. Und da sagt zum Beispiel Jesus in Lukas 8,14, unter die Dornen ist der Same bei denen gefallen, die das Wort hören. Dann aber hingegen hingehen und in Sorgen, Reichtum und Genüssen des Lebens ersticken und keine Frucht bringen. Was sagt Jesus da? Er nimmt einen Samen und legt ihn in dein Innen. Und dann liegt es an dir, ob er aufgeht oder nicht aufgeht. Und Jesus hat hier so drei Sachen aufgezählt. Die Ladina hat letzte Woche von dem Punkt Sorgen gesprochen, als die Oma von ihr hier vorne war und die sich gebückt haben und dass die Sorgen, ich hoffe, ihr könnt euch noch daran erinnern, wenn nicht, die Predigt gibt es online zum Nachhören. Und wisst ihr, es ist gut zu wissen, dass unser Innen mit irgendwas überwuchert werden kann. Und Jesus nennt es hier Sorgen, Reichtum und Genüsse. Das sind alles an sich keine schlechten Dinge. Man muss nur wissen, wie man mit ihnen umgeht. Und diese drei Dinge, Sorgen, Reichtum und Genüssen, was könnten das denn wohl sein? Die Sorgen. Also ich habe jetzt einen Sohn, ich mache mir manchmal viele Sorgen, manchmal ein bisschen weniger Sorgen, aber ich mache mir jetzt zum Beispiel Sorgen, bekommt mein Sohn eine Kita hier in Barmhausen oder einen Platz im Kindergarten. Das ist nämlich gar nicht mal so einfach, wenn 160 Plätze fehlen. Amen. Da brauche ich mir keine Sorgen mehr zu machen. Yeah. Vielleicht machst du dir aber auch Sorgen um, keine Ahnung, die Arbeit, das Geld, was du da verdienst. Vielleicht machst du dir Sorgen auch um Sachen wie ein Haus. Die Besitzer, ich weiß, ich kann schön malen. Die Besitzer eines Hauses, einer Wohnung machen sich auch vielleicht Sorgen. Hey, schaffe ich überhaupt die Heizungskosten zu tragen? Ich muss vielleicht ein paar Sachen renovieren. Und wir bekommen ganz viele Einflüsse von außen, zum Beispiel ein Fußballverein, ich weiß nicht, was für den, ein Auto. Ja. So. Es ist ja wieder Wintersaison. Ich glaube, der Cäsar kann uns eine Geschichte von Winterreifen erzählen, die auf die Autos draufkommen. Ich habe sie den ganzen Sommer durchgefahren, somit musste ich sie nicht wechseln. Nicht so gut für die Reifen, aber ich habe keine Sorgen, mir die Winterreifen zu wechseln. Keine Einflüsse von außen. Und zum Beispiel Geld ist auch so eine Geschichte. Da sagt Jesus, der Reichtum. Wisst ihr, Geld spielt in unserem Leben überall eine Rolle. Die einen haben mehr, die anderen haben weniger. Aber es ist nichts Negatives. Der eine muss lernen, es gut zu verwalten. Und der andere muss lernen, es auch gut zu verwalten, weil er weniger hat. Und bei den Genüssen genauso. Es ist an denen nichts Schlechtes. Es sind normale Dinge, die Gott uns gegeben hat. Es liegt an uns, wie wir damit umgehen. Und wisst ihr, diese ganzen Sachen drumherum, diese Dinge, in unserem Leben kommen immer mehr Dinge. Ein Computer, ein Fernseher, was auch immer. Ein Handy. Die prasseln alle auf uns hinein. Und überwuchern unser Inneres. Und dieses Innen, dieser Same, den Gott in unser Inneres hineingelegt hat, den hören wir, je mehr wir das zulassen, das ist überwuchert, immer weniger. Und um euch ein Beispiel davon zu machen, habe ich hier so ein paar Karten. So, du bist die Eltern. Du bist die Kinder, bist du auch eins? Okay, komm, du bist das Auto. Du bist der Ehepartner. Der Thomas ist das Haus. Und wen haben wir noch? Der Theo ist die Arbeit.
Alles klar.
So, und die Ladina ist der Same, ist mein Innen. Und ich würde euch jetzt einfach bitten, das ganz laut vorzulesen, was ich euch dahin geschrieben habe, und alle gleichzeitig. Und die Ladina redet auch zu mir. Jetzt. Danke. Also, wer von euch hat Ladina gehört? Ich auch nicht, obwohl ich direkt hier vor ihr stehe.
Nochmal?
Nein. Und genau so geht es uns jeden Tag. wie wir damit umgehen. Diese Einflüsse von außen, die schreien zu uns. Und wir haben oder wir müssen die Entscheidung treffen, wie geht es denn damit mit unserem Innen. Und das ist nämlich dieses Überwuchern, das kann man auch mit dem Garten sehen. Und zwar, dass diese Dornen, ich habe einen Garten, ich liebe es im Garten zu sein, diese Dornen, dieses Unkraut, das muss ich nicht gießen, das wächst einfach so. Aber es ist doch eigentlich total doof. Was wäre denn, wenn ich nach 5 Jahren in meinen Garten komme und denke, Mann, habe ich jetzt Lust auf eine Wassermelone, die da jetzt einfach so spontan gewachsen ist. Funktioniert leider nicht, oder? Ich spreche aus Erfahrung, ich habe dieses Jahr Wassermelonen angepflanzt. Mein Hund hat eine gefressen, die andere musste ich verteidigen. Und die ist nicht so groß geworden, aber sie war mega lecker. Aber ich musste mich sehr viel um diese eine Wassermelone kümmern. Und das ist nämlich in deinem Leben genauso. Das Drumherum, das nimmt immer mehr an Tempo zu. In unserer heutigen Zeit ist alles schnell, 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 schnell. Und all diese Themen, diese Themen, die Jesus sagt, Sorgen, Reichtum und Genüsse, haben wiederum, wo habe ich den Stift gelassen? Hier, mit den Themen Tempo ist das Erste, dass die Geschwindigkeit in deinem Leben zunimmt, in unserem Leben zunimmt, die Einwirkung von außen. Es umfasst alles hier. Ich muss schnell meine Winterreifen wechseln, der Termin ist da. Wenn ich keine Sorgen habe, schalte ich den Fernseher ein, dann habe ich sie spätestens. Das ganze Tempo, ich muss schneller mein Projekt fertig machen, ich muss schneller die Deadline erfüllen, ich muss schneller in einer kürzeren Zeit arbeiten, Tempo, Tempo, Tempo. Das Zweite ist, was das alles zusammenfasst, das sind Erwartungen. Wir leben in einer Welt voller Erwartungen. Wir haben einen relativ alten Zaun. Meine Nachbarin hat das schon letztes Mal gesagt. Dein Zaun fällt auseinander. Es wäre schön, wenn du ihn mal reparieren würdest. Die hat Erwartungen an mich. Deine Kinder haben Erwartungen an dich. Dein Chef hat Erwartungen an dich. Alle haben Erwartungen an dich. Wie gehst du denn damit um? Der nächste Punkt ist Input. Vorhin bin ich hier ins Gospelhaus gefahren. Lief das Radio im Hintergrund und es fing direkt wieder an. Syrienkrieg hier, der Trump hat dort irgendwas falsch gemacht, Handelskrieg, was auch immer. Wir kriegen Input, 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 was auch wiederum unser Innerstes überwuchert. Ich hätte auch in dieser Zeit einfach beten können, zum Beispiel. Und all diese Sachen werden vom letzten Punkt, den schreibe ich mal hier hin, nochmal unterstrichen, das heißt Betäubung. Und ich finde, das ist einer der krassesten Punkte von denen. Denn mit Dingen, die ich mir kaufe, jetzt kommt das typische Klischee, Frauen gehen einkaufen, um sich Schuhe zu kaufen, wenn sie traurig sind. Mann, die Männer basteln am Auto, keine Ahnung. Aber was versuchen wir damit zu betäuben? In unserem Inneren. Irgendwelche Sachen, die wir uns anschaffen, betäuben immer mehr unser Inneres. Aber da frage ich mich, was wollen wir denn in uns nicht spüren? Ach, dieser Sehnsuchtort innen. Aber oft können wir es doch da eigentlich gar nicht aushalten. Unser Innen. Was ist da? Was ist da innen bei dir? Wenn du keine Ablenkung hast? Wenn du nicht viel zu tun hast? Wenn du keine Verantwortung hast? Vielleicht begegnest du dort so einer Angst, der du eigentlich nicht begegnen willst. So einem Loch, in das du eigentlich gar nicht fallen möchtest. Und es hat mal ein Atheist, der Friedrich Nietzsche, gesagt über Christen, hey, ich durchschaue eure Nächstenliebe. Ihr haltet es doch einfach nicht selbst bei euch aus. Das hat er immer gesagt. Aber was heißt das? Dass du dich an jemanden klebst und ihm Nächstenliebe zeigst, mit ihm etwas machst, diese Sachen Tempo, Erwartung und Betäubung, wisst ihr, die gibt es auch in fromm. Es gibt, du kannst 1000 fromme Sachen machen, aber dich darin verlieren, dein Inneres damit verlieren. Aber wie lernen wir, bei uns selbst zu sein? Nämlich, das ist ein echt krasses Geheimnis und ist auch echt nicht so einfach. Und ich finde, diese Frage, wie bin ich eigentlich in meinem Inneren, ist eine ganz wichtige, die ich echt, also ich bin eine Person, die guckt nicht sehr oft in mein Inneres, ist nicht sehr gefühlsvoll etc., da kann meine Frau vielleicht ein Lied von schreiben. Aber diese Frage, was ist eigentlich in mir drinne, höre ich überhaupt einfach mal in mich rein, ist eine ganz essentielle, weil Gott einen Samen in dein Inneres gelegt hat, der aufgehen kann oder der überwuchert werden kann. Aber wisst ihr, Gott interessiert sich mega für dein Inneres. Ihm ist es sowas von wichtig, wie du innen tickst. Und ich möchte euch von noch einer Person erzählen, die im Inneren auch immer mal so und mal so war. Und zwar vom Vater von Salomo. Wer ist der Vater von Salomo? David. Sehr gut. David hat einen Psalm geschrieben. Und zwar ist er eine ganz spannende Person. Pfandfrage. Ich muss dir sagen, ich muss das auch nachgucken. Und beziehungsweise habe ich mir auch dann nachgelesen, wer denn eigentlich der Vater von Salomo ist. Und dann ist ja klar, David. Die Erwartung von außen. Als Christ muss man das doch wissen, oder? Hey Leute, Mann, was seid denn ihr für Christen? Erwartungen. Von außen an das Innere, ne? Und zwar ist David ein Mensch, der hat alles aus dem Herzen gemacht. Wisst ihr, wenn er Gott gefolgt ist, dann aus ganzem Herzen. Wenn er gesündigt hat, dann auch aus ganzem Herzen. Und da lesen wir zum Beispiel in dem nächsten Psalm über David, als er Ehebruch begangen hat. Was hat er gemacht? Er hat Ehebruch mit der Frau begangen, hat den Mann getötet, hat das Kind, was daraus resultiert ist, auch getötet. Und dann schreibt er, Gott sei mir gnädig, um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche von mir ab meine Sünden und ich werde ganz rein werden. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Gib mir meine Freude zurück und lass mich wieder fröhlich werden, denn du hast mich zerbrochen. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Eins weiter. Denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gebe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Wirst du Gott nicht verachten? Und wisst ihr, das, was David hier sagt, ist etwas ganz anderes zu dieser Zeit. Wenn wir in der Vorstellungswelt des Alten Testaments sind, dann hat man religiöse Dinge gemacht, wie Schlachtopfer gebracht, wenn man nicht gut mit Gott war. Wenn man gesündigt hat, hat man Schlachtopfer gebracht. Aber David sagt hier was ganz Außergewöhnliches für diese Zeit. Er sagt, hey, Gott interessiert diese Schlachtopfer eigentlich nicht. Was interessiert Gott? Dein Herz, das Herz in mir. Und das war für die damalige Zeit meines Erachtens echt fortschrittlich, könnte man es ja schon sagen. Denn David hat uns hier etwas vorweggenommen, was wir als Christen erst im Evangelium kennengelernt haben. Und was meint David hier mit, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Das hat nichts mit Depression zu tun. Das hat nichts mit Verurteilung von sich selber zu tun. Sondern er meint sowas wie, hey, ehrlich sein mit sich selber, nichts vormachen, nicht so tun, als ob es nichts wäre. Aber David sagt dadurch, keine Schlachtopfer. Gott, dich interessiert mein Herz. Und ich finde, das ist sowas Unglaubliches, was er, obwohl er diesen Mist gebaut hat, ey, manchmal denken wir und bauen Mist und denken, Gott, wie denkst denn du da drüber? David hat hier jemanden umgebracht, hat ein Kind gezeugt, aber schaut euch mal die Geschichte von David an, quer durch die Bibel, was er Krasses mit Gott gemacht hat. Weil Gott sein Herz sah, sein aufrichtiges, ehrliches Herz. Und natürlich ist es nicht Gottes erster Plan, dass du allen Regeln folgst. Das ist nicht Gottes erster Plan. Sein erster Plan ist, dass du Beziehung mit ihm hast. Natürlich gibt uns Gott gewisse Regeln, wenn wir in denen laufen, Schmerz vermeiden. Aber Gottes Hauptabsicht ist nicht, dass du in einem Mathe-Test alles richtig machst, alle Antworten weißt, ein komplett perfekter Mensch ist. Er sagt nicht, ich wünsche mir hier von dir ein perfektes, sündfreies Herz. Er sagt hier zu dir ein zerbrochenes, zerschlagenes, kein perfektes. Aber wie oft haben wir an uns selber diese Perfektion? Wie oft kommen wir damit nicht klar in unserem Leben? Dass wir denken, jetzt habe ich Mist gebaut, ich bin kein Christ mehr. Ich habe so einen Scheiß gemacht, das geht nicht mehr. Und David hat es einfach verstanden, dass es Gott ums Herz geht, um dein Herz, was hier drinne ist. Nicht, was alles außen, wie gut du außen bist, sondern was hier drinne ist. Und Paulus fasst das, was der David hier schreibt im Römerbrief, so zusammen. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Amen. Wir feiern später das Abendmahl und ich finde, das ist auch nochmal etwas, woran wir uns erinnern können, dass Jesus für uns gestorben ist. Und David hat verstanden und Paulus schreibt es nochmal für uns in der Art des Neuen Testamentes, dass es ums Innere geht, dass Jesus uns erlöst. Aber nochmal vorweggenommen, es ist nicht alles okay. Das hat David auch gesagt. Hey, er hat gesündigt. Hey, Gott, tut mir leid. Nur weil ich zu Gott gehöre, ist nicht alles okay. Sondern ich muss, wenn ich jemanden umbringe, ist es nicht okay. Aber ich möchte euch einfach sagen, für Jesus ist kein Mist zu groß. Jesus steht über jedem Problem in deinem Leben. Wisst ihr, ich bin vor 6 oder 7 Jahren zum Glauben gekommen. Durch eine Schlägerei. Ich habe im Bett gebetet, Herr, ich habe keine Lust, in den Knast zu kommen. Ich habe keine Lust. Und wie ihr seht, stehe ich hier vor euch. Und Gott ist in mein Leben gekommen. Und bis zu dieser Zeit habe ich nicht groß Gott angefleht oder was auch immer, sondern ich habe im Bett zum ersten Mal gesagt, Gott, ich habe jetzt so einen Mist gebaut. Und ich weiß im Innern, nur du kannst mich da rausholen. Und was Paulus hier mit der Herrlichkeit Gottes verloren meint, er meint, wenn du wirklich mal in dein Inneres schaust, wenn du wirklich ehrlich bist, findest du immer irgendwas Zerbrochenes. Es gibt keinen Menschen, der voller Herrlichkeit strahlt, ein Alleskönner oder was auch immer. Jeder hat irgendwo eine Leiche im Keller. Die Frage ist, Ist es der Keller oder ist es der Keller? Hier schreibt Paulus Vergebung, Sühne wirksam durch Glauben. Und hier, dadurch ist die Denkweise eine ganz, ganz befreiende, weil es ums Innere geht, an den Glauben in meinem Herzen, egal wie groß dieser Mist ist. Und dass Jesus für unsere Sünden, egal wie groß die sind, am Kreuz gestorben ist, ist etwas echt mega Krasses, was wir eigentlich uns gar nicht so vorstellen können. Immer wenn ich darüber nachdenke, kann ich es eigentlich gar nicht fassen, was das überhaupt bedeutet. Und diese Erlösung, die Jesus uns dadurch gebracht hat. Und wenn ich mein Vertrauen darauf setze, dann wächst dieser Samen in meinem Herzen, weil es heil geworden ist durch Jesus. Alle Schuld ist gesühnt. Mein Herz wird heil durch Jesus. Und weißt du was? Wenn du noch nicht die Chance für Jesus oder die Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann wird heute der Tag sein, wo du es am besten treffen solltest. Denn durch Jesus erfährst du Heilung. Du kommst aus diesem anspruchsvollen Weltbild von Tempo, alles muss ich können, was auch immer, raus, weil jemand zu dir sagt, hey, mir geht's um dein Herz. Und das sagt Jesus zu dir. Jesus geht es um dein Herz, Leute. Und der Schreiber des Hebräerbriefs bringt das etwas anders in eine Form, in die Form des Sabbats. Wie die vielleicht einige wissen, dieses Wort Sabbat heißt, dass die Juden am siebten Tag nicht gearbeitet hat, so wie Gott nicht am siebten Tag gearbeitet hat, nachdem er die Welt erschaffen hat, nachdem er geruht hat. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt dann, denn wer in seiner Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Und ich finde, da steckt etwas ganz Tiefes drinne, in diese Ruhe, in diesen Ort einzukehren, in diesen Ort einzukehren, in diesen Sabbat, wo Gott ausgeruht hat. Es ist ein ganz tiefer Ort. Und dieses Innen ist dieser Ort, wo du zur Ruhe kommen sollst mit Gott, der den Samen in dich hineingelegt hat. Und in dieses Innen kannst du nicht kommen. In dein Innen kannst du nicht kommen, wenn du einen Handstand machst. So, aber wie kommst du denn in dein Innen? Du kannst nicht springen. So, warte, ich springe mal hier rüber. Ich bin jetzt in meinem Innen. Das geht nicht. Aber was wäre, wenn du aufhören könntest, mit noch mehr Tempo, mehr Erwartung, mehr Betäubung, wenn du das alles wegmachen könntest von diesem Innen, wenn es in diesem Innen einen Raum gibt, der ganz wertvoll ist, wo du Ruhe findest. Und in diesem Ort, das darf ich dir zusprechen, sagt Jesus, dort kannst du sein. Dort kannst du sein, so wie du bist. Es sind keine Erwartungen, die von außen auf dich einprasseln, nicht das Tempo. In diesem Ort kannst du sein, wie du bist. Da liebe ich dich. Und das ist nämlich die Grundlage dieses Innens. Es entspringt deinem Sein. Und Gott sehnt sich, in diesem Innen bei dir zu sein und diese Beziehung mit dir aufrechtzuerhalten. Diesen Samen, den er hier reingelegt hat in dein Innen, damit er aufgeht und nicht überwuchert wird. Und wisst ihr, wenn wir oft diese Botschaft hören, dieses Innen, Gott liebt mich, egal was ich gemacht habe, bedingungslos, ich kann sein, wer ich bin. Da kommt so eine Stimme bei uns irgendwo, oder? Die sagt, naja, das klingt ein bisschen einfach. Am Schluss will ich doch irgendwas machen müssen. Irgendwelche Regeln befolgen müssen. Am Schluss darf ich doch nicht sein, so wie ich bin. Ich darf das nicht. Kennt ihr diese Stimme? Und wisst ihr, diese Stimme, die sprach schon früher in Gestalt einer Sprache im Garten, in Gestalt einer Schlange im Garten Eden. Wie, du darfst das nicht essen? Wie, Gott gibt dir nicht von diesem Baum zu essen? Eigentlich ist das doch echt ziemlich fies, oder? Und seit diesem Tag kennen wir diese Stimme, die eigentlich sagt, hey, das mit Gott, eigentlich liebt er dich gar nicht. Eigentlich will er nur Regeln. Essen, wenn ich was falsch mache, kommt er direkt mit der Peitsche. Und aber quer durch die Bibel lesen wir, dass Gott eigentlich Beziehung zu dir haben will. Dass es Gott um dein Herz geht. Und wisst ihr, an einer Nacht, bevor Jesus gestorben ist, im nächsten Vers, betet er, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Das ist eine riesengroße Überschrift für das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Schaut mal, hier steht nicht, Vater, ich will, dass wenn ich sterbe, dass alle, die zu mir gehören, ewiges Leben haben. Das steht da nicht. Hier steht, Jesus will Beziehung mit dir haben. Das ewige Leben kommt dazu, etc. Aber der hauptprimäre Punkt ist, dass Jesus bei dir sein möchte. Er sehnt sich nach einer Beziehung wie ein guter Freund. Wisst ihr, vielleicht hat der eine oder andere hier einen echt guten Freund. Welche Erwartung hat man einen guten Freund? Eigentlich keine, oder? Der gute Freund, der beste Freund darf doch sein, wie er sein möchte. Oder die Person, die man liebt. Man liebt sie, weil man sie einfach liebt. Aber in unserem Denken können wir das nicht auf Gott abstrahieren, auf Jesus, der Beziehung mit uns möchte, aber wir denken, Regeln erfüllen, es kann nicht sein, was auch immer. Und da kommt die Stimme, nicht wirklich, irgendwas anderes. Diese Schlange, die irgendwo dann hier herumschleicht. Aber Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. Gott gab seinen Sohn für dich, damit er Gemeinschaft mit dir hat, in deinem Inneren. Und das ist so wie, dass Gott in deinem Innen ein Herzensdialog hat. Das ist ein Liebesdialog, der, wie wir manchmal gehört haben, etwas lauter oder etwas leiser ist. Aber hattest du schon so einen Dialog in deinem Innen mit Gott? Oder ist es schon echt lange her? Denn dieses Innen, damit es nicht überwuchert wird, das musst du nämlich schützen. Das liegt in deiner Verantwortung. Wenn du zum Beispiel jahrelang nicht gebetet hast, wenn du jahrelang keine Beziehung mit Gott hattest, kann dieser Weg des Unkrautvernichtens oder wie man das auch nennen kann, echt schwergängig sein. Dieser Weg, um das alles zu beschneiden und überhaupt irgendwas aus seinem Inneren zu hören, kann echt anstrengend sein. Und du denkst dir, das ist ja gar nicht das Schöne, was der Max hier vorne erzählt. Mein Kopf brummt oder was auch immer. Aber das liegt einfach daran, dass der Weg schon lange nicht gegangen wurde in dein Inneren. Und du musst lernen, Grenzen zu setzen. Du musst lernen, habe ich denn hier noch so einen Stift? Nehmen wir mal den. Du musst lernen, dein Inneres zu beschützen. Einfach eine Grenze zu setzen. Wisst ihr, das trifft nicht alles auf das Geistliche zu. Das trifft auch in dein normales Leben zu, also normales Leben, in alle anderen Lebensbereiche zu. Auf deine Träume, die du vielleicht in deinem Innen hattest, in deine Lebensvision, in deine Beziehungen, in deine Kreativität, die eigentlich mal im Inneren war, die du aber schon seit Jahren nicht mehr gespürt hast. Und ich möchte dir Mut machen, auch wenn dieser Weg schwierig ist, wieder zu seinem Inneren zu finden, diesen Weg zu gehen. Denn das ist echt was Wertvolles. Und wenn du nicht weißt, wie man dahin kommen kann, wieder zurückkommen kann, zu wissen, was ist eigentlich in mir, da können dir vielleicht zum Beispiel ein paar Fragen helfen, wie: Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest und Geld keine Rolle spielen würde? Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest und Geld keine Rolle spielen würde? Das könnte dich auf den Weg in dein Inneres wieder zurückbringen. Oder worauf wärst du stolz, wenn du am Sterbebett zurückdenken würdest? Also wenn ich jetzt gerade so nachdenke, ist echt eine mega schwierige Frage. Oder bei welchem Moment, bei welcher Sache in meinem Leben fühle ich mich zutiefst lebendig? Und wisst ihr, ich spreche hier nicht von irgendwelchen frommen christlichen Dingen, denn wir sind nicht nur Geist, wir sind Körper und Seele. Und meistens ist der Körper ein richtig guter Indikator, ob wir uns quick lebendig fühlen oder schlapp und träge. Und ich zum Beispiel gehe mit dem Cäsar trainieren. Ich weiß, man sieht das nicht so gut. Aber wenn wir echt ein hartes Training gehabt haben, weiß ich, mein Körper, oh Mann, ich fühle mich echt lebendig. Und jeder hat irgendwas anderes. Die einen gehen wandern, die anderen zeichnen, schwimmen, was auch immer. Und das ist ein guter Indikator, dein eigener Körper auch. Und die Frage ist aber, wie kann ich das einerseits beschützen, aber auch, wie kann ich das kultivieren bzw. hegen? Und ich muss dir ja schon im Vorhinein sagen, wenn du dich auf den Weg machst, dein Inneres zu finden, dann wirst du mit Ängsten konfrontiert werden, die du bisher betäubt hast, überblendet hast. Du wirst lernen müssen, aktiv Nein zu sagen. Du musst lernen, deine Zeit zu planen, weil sonst planen sie dir andere. Und ich möchte dir 5 kleine Tipps geben, wie du dein Inneres kultivieren kannst. Bestimmt weißt du das schon alles, aber es ist genauso, wie wenn ich ein Sportbuch lese, heißt das nicht danach, dass ich ein Sixpack habe. Oder wenn ich ein Buch über Ernährung lese, dass ich 5-6 Kilo verloren habe, bestimmt, weil ich mich auf dem Sofa das Buch gelesen habe und noch Chips gegessen habe, habe ich dann ein Kilo mehr drauf. Aber diese Sachen zu wissen, heißt nicht, diese Sachen zu tun. Und die Oberfrage ist, wie kann ich mein Innen kultivieren? Das erste ist Stille. In der Stille ist es erfahrungsgemäß bedeutend schwerer, Gottes Stimme zu überhören. Ladina, du warst vorhin Gottes Stimme. Jetzt sind wir mal alle still. Sprech mal. Irgendwas. Guck mal, das haben wir jetzt alle gehört, oder? Weil das Außen drumherum, dass alles, was auf uns einprasselt, gerade nicht da ist, sondern dass wir gerade Stille haben. Und wisst ihr, hast du eine Zeit der Stille in deinem Leben? Natürlich, als alleinerziehende Mutter mit 14 Kindern ist es manchmal schwierig. Aber hast du eine Zeit der Stille? Das zweite ist dein Glaubensleben. Und das bedeutet, dass du aktiv für dein Glaubensleben etwas tust. Es ist im Glaubensleben wie auch bei allen anderen Dingen so, dass nichts von alleine wächst, so wie auch im Garten, außer Unkraut und Dornen. Aber hast du irgendwas, wo du Zeit nimmst, wo alle Einflüsse von außen nicht da sind, keine Erwartungen, wo du einfach sagst, hey, ich bete, ich lese in der Bibel, ich gehe vielleicht, um mein Glaubensleben zu stärken, in die Bibelschule Oder ich lese zum Beispiel auch ganz verschiedene Bücher von verschiedenen Pastoren. Hegst du denn, kultivierst du dein Glaubensleben oder ist es einfach überwuchert von irgendwelchen anderen Dingen, die von außen auf dich einprasseln? Der nächste Punkt ist Kontakt zu dir selbst. Und hierbei geht es um die Frage, wie geht es mir denn wirklich? Nicht um diese typische Phrase, ja, ja, gut, Weihnachten ist irgendwann bald. Fühle mich mega toll. Darum geht es nicht. Hierbei ist Ehrlichkeit gefragt. Wie geht es dir? Wie geht es dir wirklich in deinem Inneren? Und wisst ihr, diese Frage beantwortet sich sehr oft einfach durch unseren Körper, dass er als erster Indikator dann einfach versagt. Der zeigt dann allen anderen, wie es dir gerade geht, zum Beispiel. Oder nachts kannst du nicht schlafen, weil du über so viele Sachen nachdenkst. Oder andere Menschen merken es viel früher, wie es dir eigentlich geht, bevor es du eigentlich selber weißt. Und hier ist einfach die Frage, realisiere ich, was eigentlich in mir, in meinem Herzen los ist? Weiß ich denn überhaupt, wie es mir geht? Und wisst ihr, wenn du sagst, wenn du dieser Frage gar nicht nachgehst, wie es dir innerlich eigentlich geht, wenn du keinen Kontakt zu dir selber suchst, kannst du echt schwer Kontakt zu Gott haben. Weil Gott in deinem Inneren gern eine Beziehung mit dir haben möchte. Wisst ihr, wenn ich keinen Kontakt mit mir selber suche und mich in irgendwelche religiösen Himmelsgebilde verstecke, ist es echt schwierig, in meinem Inneren den Kontakt zu Gott zu finden. Der Herr, Jesus, möchte Kontakt mit deinem Inneren haben. Aber es ist echt schwierig, wenn du selbst kein Interesse an deinem Inneren hast. Das nächste ist, das wird jetzt jedem ein bisschen komisch vorkommen, das ist Kreativität. Wenn jemand Rechtschreibfehler findet, kann er sie behalten. Kreativität, als Gott die Welt geschaffen hat, war er höchst kreativ. Wenn wir selbst in unsere näheren Wälder oder was auch immer gucken und mal nicht so durch den Wald gehen, sondern mit erhobenem Haupt ist und uns mal diese Pracht anschauen, sehen wir schon allein, wie kreativ Gott da drin war. Und Gott hat uns nach seinem Abbild geschaffen. Somit ist Kreativität in jeden Menschen hereingelegt. Leider das Tempo, die Erwartungen, was auch immer, überwuchert und die Kreativität ist irgendwie bei sehr vielen Flöten gegangen. Aber wisst ihr, es gibt kein Kind, was nicht einfach irgendwas malen kann, was nicht irgendein Lied erfindet oder irgendwas bastelt. Aber warum hast du aufgehört, kreativ zu sein, wenn du es als Kind ja schon mal warst? Wann hast du aufgehört, kreativ zu sein? Und ich finde, das ist etwas Erschafferisches, was Gott in unser Herz gelegt hat, durch sein Abbild. Mein Sohn schreit. Jetzt habe ich Sorgen von außen. Mann, ey, warum schreit er denn gerade? Kreativität. Verschiedene Formen. Ich übe zum Beispiel meine Kreativität sehr oft im Garten aus, dass ich versuche, ihn schön zu gestalten, etwas zu erschaffen, Wassermelonen anzupflanzen, hier in Hessen. draußen ohne Gewächshaus und so. Da versuche ich, meine Kreativität freien Lauf zu lassen. Wann warst du zuletzt kreativ? Hast gezeichnet? Hast irgendwas mit Holz gemacht? Hat was gelötet? Einfach gespielt? Geträumt? Kreativ gewesen? Wann war das letzte Mal? Und der letzte Punkt von diesen 5 Tipps sind Herzensbeziehungen. Hast du Herzensbeziehungen? Denn wir Menschen sind nicht erschaffen, um in diesem Herzensraum alleine zu sein. Denn es sollten am besten noch einige Herzen hier drumherum sein. Hoch, das Herz ist ein bisschen. Gibt es in deinem Leben Herzensbeziehungen? Das sind einfach Beziehungen, die ehrlich sind. Nicht 100 Stück, vielleicht nur eine Handvoll. Hast du sowas? Und oft haben wir Beziehungen, am besten so 100, 200 Stück. Instagram hat, keine Ahnung, manche haben bestimmt 1000 Follower, vielleicht sogar noch mehr, oder Facebook-Freunde oder was auch immer. Aber das sind keine Herzensbeziehungen. Herzensbeziehungen sind ehrlich, ohne Erwartungen, unterstützend. Auch insbesondere im Glaubensleben würde ich euch das empfehlen. Und wisst ihr, wenn wir diese Beziehungen nur haben, die von außen irgendwie so oberflächlich sind, machen wir eigentlich das wie Martha bei Jesus. Sie hat geglaubt, sie wäre jetzt voll für Jesus da. Aber eigentlich hat sie diese Beziehung versäumt mit Jesus und hat nur drumherum rumgerödelt. Und jetzt kommen wir eigentlich zum allerletzten Bibelvers für heute, für die das alles komplett war. Diese ganze Vorbereitung geht es nur um diesen einen Bibelvers. Da sagt Jesus, wer an mich glaubt, aus dessen Innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Jesus sagt, aus dem Innen werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Sie werden sprudeln. Und wenn du keine Beziehung, wenn du überhaupt nicht weißt, was in deinem Innen ist, wenn dein ganzes Innen nur überwuchert ist, wie kann denn aus deinem Inneren lebendiges Wasser fließen, weil du überhaupt nicht weißt, was dein Innen ist? Und wisst ihr, das ist nämlich ein riesengroßes Geheimnis des christlichen Glaubens. Dass Jesus sagt, aus deinem Inneren werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Der Samen, den Gott in unser Inneres gelegt hat, aus dem fließen, okay, meine Ströme sind, nehmen wir mal gelb. Es fließt nach außen, aus dem Innen nach außen. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Menschen kennt. Menschen, die nach außen strahlen, die nach außen so eine Ehrlichkeit ausstrahlen, wo man spürt, hey, mit dieser Person ist irgendwas anders. Mit dieser Person, hey, ich möchte genauso sein wie diese Person, weil ich spüre, diese Person, aus der Ströme des lebendigen Wassers kommen, anziehend ist. Und das ist nämlich das Geheimnis des christlichen Lebens, der christlichen Kirche, das Geheimnis der Evangelisation, dass Menschen schmecken und spüren, dass bei dir etwas anders ist. Aber wenn du dich nicht mit deinem Inneren beschäftigst, was da drinnen überhaupt los ist, mit den Ängsten, mit den Löchern, wenn du Gott keinen Raum lässt, in deinem Inneren zu wirken und lediglich alles von außen das überwuchert, wird es ein bisschen schwierig mit diesen lebendigen Strömen des Wassers und mit deinem Christsein. Und deswegen ist es mir so ein Herzensanliegen, dass wir, da nehme ich mich nicht von aus, einfach mal in uns selber schauen. Ich habe, wenn ich über mein Inneres nachdenke, oft Angst. Das muss ich euch sagen. Ich habe manchmal keinen Bock, weil ich echt von dem Alltag müde bin und was auch immer. Aber das ist wieder irgendwas, was von außen auf mich hereinprasselt. Und da ist es wichtig, sich die Grenzen zu ziehen, Nein zu sagen, weil wenn man nicht Nein sagt, wenn man keine Grenzen hat, kann auch kein Wasser sprudeln. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir hier im Gospelhaus aktiv gemacht haben. Die Befragung an euch, wie geht es euch hier drinnen? Was würdet ihr euch wünschen? Wie wollen wir diese Gemeinde hier gestalten? Das ist unser Inneres. Jeder ist ein Teil davon. Ihr seid nicht hier außen. Das Gospelhaus sind wir hier drinnen. Wir im Innen müssen nach außen gehen, nach Babenhausen, zu den Menschen, die hier sind, die vielleicht komplett überwuchert sind, um ihnen einfach zu zeigen, hey, es geht noch auch anders. Dass sie merken an uns, dass wir uns mit unserem Innen beschäftigen und ganz andere Menschen sind. Dass sie merken, hey, mit dem ist irgendwas ganz Komisches. Also nicht auf eine strange Art, sondern auf eine befreiende Art. Wisst ihr? Und dadurch einfach die Liebe, den Glauben, das Werk Gottes durch Jesus diesen Menschen zu bringen. Das Werk, was wir heute hier feiern werden, das Abendmahl, uns daran zu erinnern, was Gott für uns getan hat. Natürlich ewiges Leben, aber die Beziehung möchte Gott haben. Und diese Beziehung möchte er auch zu anderen Menschen haben, durch unser Inneres zu ihnen. Und so möchte ich gern zum Abendmahl direkt übergehen, und das Lobpreisteam könnte auch vielleicht nach oben kommen, um ein Lied im Hintergrund zu spielen. Lasst uns als Christen, als Menschen leben, die ihr Inneres nicht missachten, die sich um sein Inneres sorgen, weil Gott legt einen Samen in dich hinein. Er sagt, hey, deinen Namen kannst du da jetzt einfügen. Ich liebe dich, ich will eine Beziehung mit dir haben. Das sagt Gott zu dir. Er sagt, ich bin für dich gestorben am Kreuz. Ich habe mein Blut für dich vergossen. Mein Leib ist für dich gebrochen, weil ich Beziehung mit dir haben möchte. Nicht damit du nur ewiges Leben hast. Ich liebe dich, sagt er zu dir. Und als Jesus am Tisch mit seinen Jüngern saß, sagte er, dann nahm Jesus ein Fladenbrot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das immer wieder, um euch dabei an mich zu erinnern. Diese Erinnerung an das Kreuz, an das Blut, an den Tod Jesu für die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Daran sollen wir uns erinnern. Und nachdem sie gegessen hatten, nahm er in gleicher Weise den Becher und gab ihn den Jüngern. Dieser Becher steht für den neuen Bund, sagte er, damit mein Blut besiegelt wird, das ich für euch vergossen habe. Dieser neue Bund zwischen Mensch und Gott. Und wenn du noch keine Beziehung zu Jesus hast, wenn du sagst, hey, dieser Jesus ist mir suspekt oder was auch immer, oder dieser Jesus möchte nur, dass ich Regeln erfülle, dann hoffe ich, dass das Wort, was heute gepredigt wurde, tief in dein Innen gefallen ist, damit du erkennst, dass Jesus dich liebt, dass er in diesem Raum, in deinem Innern zu dir spricht und sagt, hey, ich liebe dich, für dich bin ich gestorben. So lasst uns das Abendmahl feiern, kommt nach vorne.